warnende Beispiele aus Israels Geschichte. Man kann seinen Kindern erzählen, was man will, sie machen einem trotzdem alles nach. So habe ich das von meinem Vater gelernt. Bin gespannt, ob das mit unseren Kindern auch so ist oder noch so wird. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Noch ein Beispiel. Feuerwehrleute. Muss sein. Entschuldigung. Irgendwas müssen wir so an uns haben. Kinder wollen unbedingt, also die Kinder, wollen unbedingt Feuerwehrleute werden. Wenn man die fragt, so im richtigen Alter. Da gelten wir als, nicht nur als Helden, sondern auch als Vorbilder. Wie ist das bei euch? Gut, jetzt von der Feuerwehr abgesehen. Wer waren und wer sind eure Vorbilder? Personen, an denen ihr euch orientiert, die euch inspirieren, von denen ihr denkt, so wäre ich auch gerne. Und warum sind es die Personen? Wenn Paulus heute Morgen von Vorbildern spricht, dann im Sinne einer Warnung. Er spricht eine deutliche Warnung aus, gibt zum Schluss aber auch eine Zusage. Unser Text ist der 1. Korinther 10, 1 bis 13. Einer von denen, die aus aktuellen Anlässen ein bisschen nach hinten gerutscht sind, macht aber auch nicht wirklich was. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer, sodass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten. Eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Sie aßen alle dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, das Gott ihnen gab, und tranken alle denselben Trank. Einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen. Wobei der wahre Fels, der sie begleitete, und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude, so dass er sie in der Wüste umkommen ließ. Was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein, wie es bei ihnen der Fall war. Werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren. Es heißt ja in der Schrift, das Volk feierte ein Fest zu Ehren des goldenen Stieres. Man setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und dann wurde wild und zügellos getanzt. Auch auf Hurerei dürfen wir uns nicht einlassen, wie manche von ihnen es taten. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass an einem einzigen Tag 23.000 von ihnen umkamen. Wir müssen uns davor hüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es taten, worauf sie von Schlangen gebissen wurden und starben. Hütet euch auch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen, denn manche von ihnen wurden deshalb von dem Engel des Gerichts getötet. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn ihr euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Um das ganz kurz einzusortieren, Paulus erörtert im Brief an die Korinther so ein paar ethische Themen. Themen rund um Fragen, wie man sich als Christ richtig verhalten sollte. Und Paulus ist dabei wichtig zu sagen, macht das nicht einfach nur, weil ich in meiner Autorität als Apostel und Gemeindegründer das sage, sondern was er an ethischen Positionen vertritt, das tut er wohl begründet auf Basis der Schrift, also quasi dem, was wir heute als Altes Testament kennen, und dem Evangelium. Es geht um Themen, die uns bis heute beschäftigen. Scheinbar sind wir Christen heute, 2000 Jahre später, mit unseren Themen noch nicht allzu viel weiter. haben sie vielleicht nur ein bisschen perfektioniert. Themen wie Streit in der Gemeinde. Wie verhalte ich mich in der Ehe? Wie verhalte ich mich im Gottesdienst? Und dann gibt's Themen, die uns vom Wortlaut her vielleicht nicht unbedingt betreffen, von der Sache her aber schon. Aktuell, also seit Kapitel 8, geht's um die Frage, darf man denn Fleisch vom Götzenopfer essen? Damit ist Paulus in Kapitel 8 eingestiegen. Manche Christen in Korinth waren überzeugt, das ist überhaupt kein Problem. Begründung, es gibt doch nur den einen lebendigen Gott. Von dem her läuft das Thema Götzenopfer sowieso ins Leere. Also ist es kein Problem, dann kann ich auch von dem Fleisch essen. Was soll's? 3 Kapitel lang nimmt sich Paulus jetzt Zeit und argumentiert, warum er da nicht so mit einverstanden ist. Und wir werden feststellen, das Thema Götzenopferfleisch ist mal wieder bei Paulus letztlich der Aufhänger für manche anderen Themen, die man damit verknüpfen kann. Wir lernen ganz allgemein etwas, auch über Jesus, das Evangelium und das Verhalten von uns als Christen. Wie argumentiert Paulus? Gleich zu Beginn Kapitel 8 geht es ihm um ein rücksichtsvolles Miteinander in der Gemeinde. In Kapitel 9 beschreibt er am Beispiel seiner eigenen Dienstauffassung, sag ich mal, warum man nicht immer von allen Freiheiten und Rechten Gebrauch machen sollte, die man möglicherweise hat, und warum manchmal Zurückstecken trotzdem die bessere Lösung sein kann. Und jetzt in Kapitel 10 rollt er das ganze Thema noch theologisch auf, argumentiert also mit der Schrift und mit der Geschichte Israels. Nebenbei, es ist interessant, was Paulus in diesen 13 Versen so alles in einen Topf wirft. Die Gemeinde in Korinth bestand ja nicht nur aus Judenchristen. Das war eine bunte Mischung verschiedener Nationalitäten. Und Paulus vereinnahmt einfach mal alle unter die Geschichte Israels. Offenbar ist klar, dass der Sinn hinter der Geschichte ein universaler ist und nicht nur den Israeliten als Warnung gelten soll. Deswegen dürfen wir uns das heute auch noch zu eigen machen. Außerdem kommt in der Wüstenwanderung plötzlich Jesus drin vor. Dass Jesus und der Fels, aus dem in der Wüste das Wasser gekommen ist, irgendwie zusammengehören. Okay, da muss man drauf kommen. Mit Blick auf die Aussage von dem lebendigen Wasser macht das irgendwann auch Sinn. Und die Geschichte mit den Schlangen, klar, wenn wir das lesen, dann denken wir natürlich auch an die Kreuzigung. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und was Paulus in dem Zusammenhang mit Christus herausfordern meint, wenn er eigentlich über die Wüstenwanderung erzählt, schauen wir uns auch gleich noch an. Alles das verknüpft Paulus jetzt, um zu erklären, warum er aus theologischer Sicht ein Problem sieht, wenn manche munter der Einladung in einen Götzentempel folgen und dort Opferfleisch essen. Es ist natürlich schwierig, immer schwarz und weiß zu trennen. Man kann sich prinzipiell davor warnen, sich das Volk Israel zum Vorbild zu nehmen. Oder in dem Fall eher als abschreckendes Beispiel, keine Ahnung. Es ist immerhin Gottes Volk. Und es ist gerade als solches, als Musterbeispiel für die Völker rundherum bis heute gedacht. Es hat seine Lichten, seine Schattenseiten, so wie einzelne Personen dieser Geschichte auch. Mose war auch nicht völlig vorbildlich, was letztlich auch dazu geführt hat, dass er Kanaan zwar sehen durfte, aber nicht eingereist ist. David, der großartige König, hatte auch so seinen Fehltritt. Jona war nicht der mutigste aller Propheten. Isaak war genau genommen nicht Abrahams einziger Sohn und Jakob war ein Erbschleicher. Und den nannte man später Israel. Irgendwie. Manchmal kann man von Vorbildern auch lernen, wie man es besser nicht machen sollte. Und, du hast vorhin schon gesagt, manchmal lernt man durch falsches Handeln, umso besser. Wir lernen und durch falsches Handeln lernen wir wieder, hast du vorhin schon gesagt. Paulus braucht diese Beispiele aus der Geschichte Israels und kommt dann zu zwei Ergebnissen, zu einer deutlichen Warnung und zu einer Zusage. Wer glaubt, dass er steht, sehe zu, dass er nicht falle, ist die Warnung, die Paulus ausspricht. Und er erinnert an das Volk Israel, also an das Volk, das unmittelbar mit Gott verbunden ist. Die ersten 3-4 Verse erklärt Paulus, wie besonders das Volk Gottes eng mit Gott verbunden ist, auf ihn getauft ist, von ihm geführt wird. Er erzählt im Prinzip unsere Geschichte, wie eng wir Christen eigentlich mit Gott verbunden sind. Israel ist ein Mustervolk, ein Beispiel für alle anderen Völker. Seht her, so ist es richtig, so lebt man als Volk mit Gott. Und Israel hat das irgendwann verinnerlicht. Und dann war das ihr Selbstverständnis. Wir sind das Volk Gottes. Damit geht natürlich auch eine Verpflichtung einher. Ganz klar. Und diese Verpflichtung ist während der Wüstenwanderung so hin und wieder mal verloren gegangen. Wenn aus dem Selbstverständnis, wenn man glaubt, über den Dingen zu stehen. Die Beispiele, die Paulus benutzt, werden wir vielleicht etwas übersetzen müssen in unsere Zeit. Aber sie sprechen fast schon für sich. Da ist der Tanz um das goldene Kalb. Übrigens, wenn die von einem Fest sprechen und sie saßen da und haben gegessen und getrunken, was haben die eigentlich gegessen und getrunken, wenn sie nur Manna und Wasser hatten? Spannendes Fest. Das Volk Israel machte sich einen Götzen. Das Volk, das eigentlich die Wolken- und Feuersäule hat, durch die Gott sie führt und schützt und sichtbar da ist. Das Volk, das Paulus hier beschreibt als ein Volk, das ganz eng mit Gott verbunden ist, das macht sich einen Konkurrenzgott. Weil ihm dieser eine lebendige, aber nicht so ganz so greifbare Gott scheinbar doch nicht reicht. Israel wird ja zum Götzendiener. Auf uns übersetzt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wo es Dinge in unserem Leben gibt, die Gott den Platz absprechen, der ihm zusteht, da fängt unser persönlicher Götzendienst an. Und keine Angst, ich packe mich zuerst an die eigene Nase, wenn ich sowas sage. Wofür nutze ich meine Zeit? Wofür gebe ich mein Geld aus? Für was nutze ich meine Möglichkeiten, die ich habe? Gottgegebene Gaben. Trachte ich zuerst nach dem Reich Gottes? Oder komme ich zuerst und wenn irgendwas übrig bleibt, dann kann ich das ja Gott doch noch abgeben. Wo ist mein persönlicher Götzendienst, in den ich immer wieder mal hineinmarschiere? Wer glaubt, dass er steht, sehe zu, dass er nicht falle. Christus herausfordern oder sich gegen Gott auflehnen, das zählt Paulus hier auf. Die Geschichte mit den Schlangen. Dem Volk Israel war das zu wenig, was sie an Essen und so Trinken bekommen haben unterwegs. Monatelang Manna. So ein pappiges, komisches Zeug. Immer nur so viel, dass es für einen Tag reicht. Okay, ab und zu ein bisschen Wachteln, aber die sind, glaube ich, auch nicht so ganz so groß, die Dinger. Und Wasser. Was waren das noch für Zeiten an den Fleischtöpfen Ägyptens, als es kräftiges Essen gab? Und vielleicht nicht nur Wasser, sondern auch andere Getränke. Hey Gott, wir werden hier weit unter Wert versorgt. Was soll das? Kannst du nicht anständig mit uns umgehen? Wenn das hier die Lösung ist, dann wollen wir unser Problem zurück. Dann wollen wir wieder nach Ägypten. Zurück in unser altes Leben. Und wenn mir Gott das oft genug sagt, wird er sauer. Das zeigt diese Geschichte. übersetzt? Vielleicht haben manche von uns ein altes Leben vor der Zeit, als sie sich bekehrt haben und können sich noch gut daran erinnern. Manche sind vielleicht fromm behütet aufgewachsen und haben sich irgendwann natürlich selbst nochmal entscheiden müssen, mit Gott zu leben. Aber die Lebensweise war vermutlich andere. Uns allen sind Bilder im Kopf, wie ein Leben außerhalb dieser frommen Blase aussieht oder aussehen könnte. Was wir so ein frommes Leben nennen. Die Sache ist die, man kann nicht nach Belieben hin und her springen zwischen den zwei Leben. Die Bibel nennt das eine Welt und das andere ist eben dann das fromme Leben. Wir können nicht einfach ständig zwischen der Welt und dem geistlichen Leben hin und her springen, wie es uns gerade passt und wie es uns gerade lustig ist. Heute bin ich Christ, morgen bin ich halt mal keiner. Das setze ich mal 2 Tage aus. Passt gerade nicht. Stellt euch einen Fußballprofi vor, der den Verein gewechselt hat und jetzt im neuen Verein ständig dem Trainer sagt, dass er nichts taucht und was er alles falsch macht und dass es im alten Verein doch alles viel besser war. Dann wird der Trainer irgendwann sagen, du, wir haben 60.000 Tribünenplätze. Die nächsten Wochen sitzt du dort. Such dir einen aus. Gott ist radikaler an der Stelle gewesen. Der hat irgendwann seinen Engel geschickt und hat gesagt, so, und jetzt hauen wir hier dazwischen. Paulus warnt eindringlich vor dem Rollentausch. Gott muss Gott bleiben und der Mensch bleibt Mensch, bleibt abhängig von Gott. Der bleibt den Geboten Gottes unterworfen. An welcher Stelle in meinem Leben breche ich aus dieser Ordnung aus? An welcher Stelle erkläre ich Gott, das ist mir zu doof, ich mache das jetzt wie früher oder wie die anderen Menschen, die nicht an dich glauben, das scheint irgendwie mehr Spaß zu machen oder mehr Erfolg zu versprechen oder was weiß ich was. An welcher Stelle fordere ich Christus heraus und lehne mich gegen Gott auf? Wer glaubt, dass er steht, sehe zu, dass er nicht falle. Paulus fordert uns heraus, unseren Glauben immer wieder zu überdenken. Unsere Art, unseren Glauben oder unser Leben zu leben. Der Glaube ist keine Vereinsmitgliedschaft. Man tritt nicht irgendwann einfach ein und bleibt dann ein stiller, passiver Zuschauer. Es gibt keine passive Mitgliedschaft an der Stelle. Der Glaube hat permanent mit meinem Leben zu tun. Ich reflektiere, das ist so die Aufgabe von Paulus. Reflektiere immer wieder dein Leben. Deine Art, wie dein Glauben zu deinem Leben passt. Denk immer wieder drüber nach, was tust du, wie tust du es? Hinterfrage dich. Ja, wir dürfen ein Selbstbewusstsein haben. Aber eine falsche Selbstsicherheit bis hin zur Überheblichkeit. Was will schon passieren? Ich bin ja Christ. Ich komme ja dann in den Himmel. Die Nummer ist für mich ja gegessen. Da sagt Paulus, Achtung, auch Christen können stolpern und auf die Nase fallen. Spielt nicht mit dem Feuer. Natürlich bleibt Paulus mit dem erhobenen Zeigefinger nicht stehen. Er gibt auch eine Zusage. Wie beten wir im Vater unser? Und führe uns nicht in Versuchung. Kann Gott uns denn in Versuchung führen? Da streiten sich bisweilen die Gelehrten. Der Baum im Paradies, lasst die Finger davon, tut's nicht und es gibt ernste Konsequenzen. Ihr müsst sterben. Und wenn, dann ist Gott kein hinterlistiger Gott, der versucht uns irgendwie in eine Falle zu treiben. Das schon gar nicht. Es ist eher der Ausdruck von Freiheit, die Gott uns zugesteht, womit wir von fremdgesteuerten Marionetten abgrenzbar sind, unterscheidbar werden. Wenn Paulus hier von Versuchung spricht, dann von der letztlich menschengemachten Versuchung. Davon, dass wir uns selbst in die Bredouille reiten. Spricht Paulus von Gott, dann geht es um die Prüfung unseres Glaubens. Und so eine Prüfung, so ein Test hat scheinbar seine Grenzen. Gott wird erstens nicht zulassen, dass wir über unsere Grenzen hinausgehen müssen. Und zweitens wird er einen Ausweg zeigen. Das ist also ein Test mit Netz und doppeltem Boden, wenn man so will. So steht's hier. Die Prüfung wird so sein, dass wir es ertragen können. Jetzt erzähl das mal einem Abiturienten vor der Matheprüfung. Das wird so sein, dass du es ertragen könntest. Prüfung, das bedeutet in der Bibel Bewährung, Weiterentwicklung, Vorankommen. Wie ist das denn in der Schule, die Abiturienten? Man lernt und lernt und ab und an kommt dann eben eine Prüfung, um zu schauen, wie weit der Stoff schon sitzt. Es geht um Vorwärtskommen. Das hört sich für Menschen, die sich gefühlt gerade in einer besonders schwierigen Prüfung, Klammer auf, Prüfungen können Anfechtungen auch sein, können auch einfach schwierige Situationen sein, in die man unverschuldet reingeraten ist, Klammer zu. Menschen, die sich gerade in so einer besonders schwierigen Lage wiederfinden, für die hört sich das vielleicht zu banal an. Aber erstens weiß Gott ganz genau, wie viel er dir zumuten kann. Vermutlich viel besser als du selbst. Der kennt deine Grenzen viel besser. Und möglicherweise hast du deine Grenzen tatsächlich immer noch nicht erreicht. Du bist immer noch viel stärker, als du denkst. Und zweitens ist so eine Prüfung was Gutes, weil es dich nach vorne bringt. Und drittens zeigt es dir in besonderer Weise, wie treu Gott ist. Vielleicht kannst du dir das in so einer Situation zu deinem Gebet machen und Gott das so lange vorhalten, bis du auch selbst wieder davon überzeugt bist. Gott, du bist treu, das hast du versprochen. Und ich stecke hier gerade ganz tief in der Prüfung, in der Anfechtung, in der Versuchung, in sonst irgendwie Situation. Und ich weiß nicht nach vorne, nach hinten. Aber ich bin mir sicher, du bist da und du wirst das beenden, bevor es mich kaputt macht. Und ich kann und ich werde das hier durchstehen, weil du da bist. Und danach werde ich so froh und dankbar sein und dich so unheimlich loben und preisen, weil ich deine Treue erlebt habe. Und bis es soweit ist, gib mir immer wieder die Kraft, das durchzustehen. Danke, Vater im Himmel. Wenn wir schon beim Beten sind, wisst ihr, vermutlich kommt so eine Herausforderung, so eine Versuchung an der Stelle umso öfter und heftiger, je mehr Verantwortung man auch trägt. Gefühl zumindest. Ich glaube nicht, dass man dann anfälliger dafür ist. Aber die Zielscheibe auf dem Rücken wird umso größer, je mehr Verantwortung man trägt. Und der Schaden, der passiert, wenn jemand fällt, ist umso größer, je mehr Verantwortung er trägt, weil man nicht nur sich selbst schadet, sondern vielen anderen damit auch. Und es gibt einen, der einen unbedingt zum Fall bringen will und der seinen Spaß dran hat, sich diese Zielscheibe ins Visier zu nehmen. Satan will uns nun mal in diesen Fall bringen. Meine Bitte also, betet natürlich für euch, dass Gott euch bewahrt vor Versuchung und hindurchhilft durch Prüfungen. Betet aber genauso für die Menschen, die Verantwortung tragen, weil die eine riesen Zielscheibe auf dem Rücken haben. Gemeindeleitungen, Prediger, Hauskreisleiter, die Verbandsleitung von Kreschona, von Campus Gain und so weiter. Betet bitte dringend auch für diese Menschen. Und ganz am Ende des Predigttextes schreibt Paulus was von einem Ausweg, den Gott schaffen wird. Denken wir an die Beispiele von vorhin. Wie ist die Geschichte ausgegangen mit dem goldenen Kalb? Das Ding ist eingeschmolzen worden und verbrannt worden und die Asche ist ins Wasser gemischt worden und alle Israeliten mussten davon trinken. Das war so das äußere Zeichen dafür, dass sie eingesehen hatten, dass sie sich gegen Gott gestellt haben. Und es war für sie quasi der Zuspruch, die Nummer steht jetzt nicht mehr zwischen uns. Die kriegen wir nicht mehr vorgehalten. Das mit den Schlangen. Mose hat eine Schlangenskulptur auf eine Stange gesteckt und im Lager aufgestellt und jeder, der zu dieser Skulptur aufgeschaut hat, wurde gerettet, musste nicht sterben. Sind die selbst auf die Idee gekommen? Nein. Gott hat gesagt, mach so und ich werde dich nicht sterben lassen. Mach das so und ich werde dir vergeben. Gott schafft immer wieder Auswege. Und das gilt bis heute. Ja, wir sind Christen und wir sind nominell Heilige. Und ja, wir sind nun mal Menschen. Menschen, die auch zu Fall kommen. Die nicht das perfekte Vorbild sind, jedenfalls nicht in der Weise, wie Jesus es war zu seinen Lebzeiten. Als Mensch auf der Erde. Menschen, für deren Schuld und Sünde Gott einen Ausweg geschaffen hat. Menschen, für die Jesus am Kreuz gestorben ist, um genau diese Sünden zu vergeben. Damit wir im Abendmahl und auch sonst hören können, so weit der Morgen vom Abend entfernt ist, so weit lässt Gott unsere Sünden von uns weg sein. Uns ist vergeben, wir haben ewiges Leben. Das ist der Ausweg, den Gott uns geschaffen hat. Das ist das Evangelium, mit dem Paulus hier aufhört. Und weil unser Glaube eine derart kostbare Basis hat, deswegen sollen wir ihn ernst nehmen, ihn bewusst, ihn reflektiert leben. Das ist die Klammer. Dazu segne euch Gott. Amen.